Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Hallo und einen schönen guten Abend bei Schlag den Groß, wie immer heute mit Express-Herausgeberin Eva Schütz.
Schönen guten Abend.
Und natürlich mit Gerald Groß, unserem Politblogger und dem frechsten Mund dieses Senders, wenn man so will.
Quasi. Guten Abend.
Guten Abend. Es gibt viel zu besprechen mit euch beiden. Wir haben zunächst einmal ein ganz großes Thema, die Regierung. Die ist seit genau 2 Wochen in Amt und Würden. Einige werden ja demnächst am 2. April noch einmal angelobt. Frau Schütz, an Sie zunächst einmal die Frage, wie hat sich denn die Regierung in diesen 2 Wochen geschlagen? Wir haben sehr viele Antrittsinterviews erlebt, sehr viel, was man hier vorgeschlagen hat, was man machen möchte. Waren das schon konkrete Pläne, wie man tatsächlich Österreich verbessern wird in den nächsten 5 Jahren?
Ja. Ich würde sagen, das Wort bemüht fasst das am besten zusammen. Man bemüht sich hier zumindest in kleinen Schritten etwas weiterzubringen. Die großen Reformen fehlen, aber zum einen hatte man ja das große Thema des Stopps des Familienzuzugs. Da hat man sich jetzt dazu entschlossen, das tatsächlich zu stoppen. Wie das dann gelingt, wie man das rechtlich umsetzen wird, durch diese Ausrufung dieses Notstandes oder dieser Notstandsklausel wird man sehen, ob das dann tatsächlich auch eintritt. Dann hat man versucht, den Mittelstand zu entlasten mit lauter kleineren Maßnahmen. Ist mal ein Signal, ein Versuch. Es wird jetzt den Mittelstand bzw. die Wirtschaft in Österreich nicht nachhaltig verändern, aber man setzt zumindest einmal ein Signal nach außen. Und im Bildungsbereich mit dem Handyverbot hat man zumindest etwas, was Eltern emotionalisiert. Also da hat man auch versucht, eine Maßnahme zu setzen, um zumindest mal nach außen zu zeigen, man tut was. Also ich würde sagen, es ist bemüht und man tut was.
Reichen Bemühungen und dass man etwas tut oder braucht es da mehr?
Naja, das, was wir mal die letzten 2 Wochen gelernt haben, ist, dass der Stierslauch da aus Wiener Neustadt, auch Calimero genannt.
Er meint den Christian Stocker.
Ja, genau, danke.
Herrn Bundeskanzler.
Ja. Ein Buddha ist. Das ist jetzt ganz neu. Also wir sind jetzt eine buddhistische Republik geworden. Es definiert sich alles an der Ruhe, es definiert sich an der Nichtbeweglichkeit. Buddha sitzt im Bundeskanzleramt. Gut, das haben wir jetzt einmal gelernt. Dann lernen wir, wie alle die Ministerinnen und Minister und die, glaube ich, gefühlt 100 Staatssekretärinnen und Staatssekretäre heißen. Weiß nicht, ob meine Kollegin die schon alle auswendig kann, ja, wie die alle heißen.
Wir können sie abwechselnd machen, Gerald.
Sie einmal abprüfen. So, und dann bemühen sie sich alle in irgendwelche TV-Studios und geben ihre ersten Antrittsinterviews. Also sie kommen alle an, sie richten sich die Tapeten her in ihrem Büros und die neuen Vorhänge. Manche tragen im Übrigen auch die Vorhänge, was ich auch sehr spannend finde, vornehmlich Frauen in dem Fall.
Also, ja. Opernball haben wir es eh gehört.
Toll, ja. Viele Vorhänge unterwegs gewesen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, die Realität holt diese Regierung ein. Heute geben führende Wirtschaftswissenschaftler wieder bekannt, dass bis 2029 25 Milliarden einzusparen sind. Jetzt haben wir schon tiefe Einschnitte erlebt, die am 1. April schlagend werden, sprich Pensionseinschnitte zwischen 250 und 400 Euro. Da haben wir nun den Chefökonomen der Zweiten Republik, Andreas Babler, gehört, den Erbsenzähler aus dem Vizekanzleramt, der sagt, die Pensionisten ersparen sich sogar etwas. Also wenn du ihnen etwas wegnimmst, dann ersparen sie sich etwas. Also sie brauchen nicht mehr einkaufen gehen, sie ersparen sich den Weg, weil sie kein Geld haben. Das meint der oberste Sozialdemokrat, sie ersparen sich einen Konsum derer. Na, man leidet ja unter so vielen Dingen als Pensionist, das muss man verstehen. Die sozialistische Logik, man erspart sich etwas. Und sonst merke ich halt, ja, dass sich in Wahrheit in den relevanten Dingen, Stichwort Wirtschaftsentlastung, wie kommen wir aus der Eintrübung dieser 3-jährigen Rezession wieder heraus, wie bauen wir die Arbeitslosen, bald 500.000 ab, die Teuerung, wir sind wieder über 3%. All das bleibt ungeklärt. Auch dieser Exporteinbruch -9%, die Betriebspleiten +22%. Also in den wesentlichen Kennzahlen fährt die Republik an die Wand, aber die Regierung macht auf Buddha. Na, das ist ein Buddha-Bar. Ja, also ein bisschen chillige Lounge-Musik aus Ibiza, wong, wong. Und dazwischen sitzt halt das Michelin-Mandel mit der Glatze und wippt ein wenig mit und lullt die das österreichische Land ein. Ist doch nett, oder?
Können Sie den buddhistischen Klängen von Gerald Gross und scheinbar auch vom Herrn Bundeskanzler hier folgen, oder sind diese Klänge die falschen oder die richtigen?
Nein, er hat schon recht. Also es passiert nicht allzu viel. Man versucht mit Kleinigkeiten, ich habe sie vorher aufgezählt, ein bisschen ein Signal nach außen zu setzen, dass tatsächlich was passiert. Aber es fehlt natürlich der Mut oder auch die Geschlossenheit, ich kann das nicht beurteilen, da wirklich große Strukturreformen anzugehen. Es fehlt eine Pensionsreform, es fehlt eine Gesundheitsreform. Man fragt sich, was macht man mit dem Standort Österreich, was macht man mit den hohen Energiekosten, und wenn dann Reformen angesprochen werden, zum Beispiel wie eine Beschleunigung der UVB-Verfahren, also dieser Umweltverträglichkeitsprüfungen, damit infrastrukturelle Maßnahmen und auch natürlich Maßnahmen in erneuerbare Energie ein bisschen schneller durchgesetzt werden könnten, was ja zurzeit meistens eben an diesen sehr, sehr langen Verfahren scheitert, dann ist das wieder sehr unkonkret. Also es ist halt so ein Klein-Klein, und da gebe ich dem Gerald Groß durchaus recht, dadurch entsteht halt diese merkwürdige Ruhe, wo man sagt, naja, man tut eh was, aber man tut schon was, aber man tut halt nichts, was einschneiden würde, aber man tut leider auch nichts, was verändern würde oder was irgendwie die Probleme ein bisschen lösen würde. Und so entsteht so eine Art, also wenn man guten Glaubens ist, dann könnte man denken, es passiert eh was und man macht sich keine Sorgen. Und ich glaube, darauf hofft man ein bisschen, dass das viele Menschen tun. Wenn man natürlich genauer hinschaut, dann sieht man, dass man so die Probleme nicht lösen wird können. Aber da lebt ja immer noch die Hoffnung, dass es in den nächsten Monaten zumindest was zu berichten gibt.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich ja Gott sei Dank zuletzt. Ja. Also entweder 9 Millionen Österreicher sterben zuerst oder die Hoffnung stirbt zuletzt.
Oder zahlreiche Betriebe sterben. Du hast es vorher gesagt, diese 22% plus bei den Betriebspleiten, das ist ja das, was uns jetzt als nächstes tatsächlich wirklich betreffen wird. Damit einhergehend natürlich geringere Steuereinnahmen, das heißt, die Budgetziele noch schwerer zu erreichen und eine steigende Arbeitslosigkeit, die dann auch mal wahrscheinlich jetzt nach langer Zeit zum ersten Mal auch wieder Fachkräfte betreffen wird, wahrscheinlich auch junge Menschen betreffen wird, die keine Lehrstellen bekommen, gerade Wien betreffen wird, wo die Sockelarbeitslosigkeit ohne dies bei 10% deutlich höher ist als in allen anderen Bundesländern. Also das sind schon Themen, die da auf uns zukommen und die halt eine formidable Wirtschaftskrise eigentlich sind.
Wobei mich das wundert, weil Wien strotzt ja nur so von Facharbeitern.
In welchem Bereich?
Hobbymetzger. Also wenn du nach Favoriten gehst, kommen sie mit den langen Macheten daher, ja, weiden dich aus, Hobbymetzger, dann haben wir in Wien...
Weiden
dich aus, schneiden dich gegurgelt und bluten dich aus, also schächten dich in Wald. Oder was wir in Wien auch haben, Hobbygynäkologen, die rennen durch die Stadt und die machen gynäkologische Untersuchungen an irgendwelchen Unschuldigen.
Aber denen fehlt die fachliche...
Das sind ja die Facharbeiter, von denen die Regierung redet. Das müssen wir nur verstehen. Also seit zehn Jahren höre ich, wir haben einen Facharbeitermangel. Ja, angefangen hat die Angela Merkel und gesagt, wir haben einen Facharbeitermangel, deswegen holen wir uns die Facharbeiter vom Hindukusch, aus Damaskus und überall her. Jetzt fehlen noch immer die Facharbeiter. Jetzt kenne ich mich langsam nicht aus. Jetzt haben wir so viel qualifizierte Facharbeiter bekommen. Armlänge, Abstandsmesser haben wir bekommen. Falls du dich erinnern kannst, wie gesagt, Hobby-Metzger, Hobby-Feuerwerksexperten auch. Einige waren auch darunter. Zirkuskünstler, also die Messerwerfer haben wir auch bekommen. Wir haben so viele Facharbeiter gekriegt und die Wirtschaft will noch immer Facharbeiter. Ich verstehe es irgendwie. Ja. Also eher ernsthaft. Langsam verzweifle ich auch an der Wirtschaft. Jetzt haben die so tolle, qualifizierte Leute, Millionen sind reingekommen und noch immer fehlen die Facharbeiter.
Aber kommen wir vielleicht von den Gynäkologen und von den Fleischhauern wieder zurück auf die Wirtschaft und auf die Wirtschaftsforscher. Morgen kommt ja wirklich ein wichtiges Thema, der Wirtschaftsstandort. Sie haben es schon angesprochen, der soll morgen besprochen werden. Da werden auch Vertreter aus der Wirtschaft hier der Regierung Rede und Antwort stehen. Ist ja mal zumindest ein guter Ansatz, oder?
Also ja, es darf halt nicht immer beim Ansatz bleiben. Und das Thema ist halt wirklich, was für einschneidende Reformen kommen dann schlussendlich heraus. Also ein Thema, glaube ich, das jetzt den Wirtschaftsstandort seit längerer Zeit schon sehr belastet, das sind die sehr hohen Lohnnebenkosten, die es in Österreich gibt. Und da steht im Regierungsprogramm eigentlich sehr wenig drinnen, bis auf diese einprozentige Entlastung in etwa vom Familienlastenausgleichsfonds auf Arbeitgeberseite, die dann Budget finanziert werden soll. Also das wird halt einfach nicht reichen. Dann wird es wirklich eine grundlegende Reform von diesen sehr hohen Lohnnebenkosten geben, die ja einfach auch sehr, sehr hohe Arbeitskosten verursachen, weil sich jeder Unternehmer und auch jeder kleinere Unternehmer halt wirklich oft überlegen muss, ob er sich einen Mitarbeiter leisten kann mit all den Kosten. Und dann sind nicht nur die Kosten, und ich höre das wirklich immer wieder auch aus meinem Umfeld, mit all diesen Auflagen, die dann auf einem zukommen, Gesundheitsauflagen, Schutzauflagen etc., das ist ja was, und auch sehr viele bürokratische Auflagen, wo viele gerade kleinere Unternehmer sagen, bevor ich mir das antue, bevor ich diesen Aufwand betreibe, bevor ich auch diese Bürokratie am Hals habe, lasse ich es einfach bleiben und stelle einfach niemanden an. Und das, glaube ich, wird sich jetzt langsam, und das macht sich schon in den Arbeitslosenzahlen bemerkbar. Und das ist zwar nett, wenn man unter 35 Euro eine Rechnung nicht mehr ausdrucken muss und sich ja auch sehr papierschonend sozusagen eine großartige Maßnahme im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber damit, das sind halt so ein bisschen Placebo-Effekte, damit wird man halt dieses Grundproblem, dass einfach sich einen Mitarbeiter zu leisten, einfach monetär sehr schwierig ist und vom bürokratischen Aufwand sehr schwierig ist, damit wird man es halt nicht lösen. Und insofern spannend, was da morgen dann herauskommen wird.
Ist die erste Regierungsklausur in den letzten Jahren, hat das ja immer in Mauerbach stattgefunden. Gerald Gross, gewinnen Sie diesen Vorschlägen, die wir gehört haben, etwas Positives ab oder nicht zum Wirtschaftsstandort?
Der neue Wirtschaftsminister, George Clooney für Arme, tut aus der Wirtschaftskammer aus Oberösterreich, der Hochgelobte war.
Hartmannsdorfer nennt
man. Ja, Hartmannsdorfer nennt man. Ja, man muss sich die Namen merken, das ist logisch. Der hat erklärt, er möchte morgen eine Exportstrategie für Österreich entwickeln. Also er kommt im Jahr 2025 drauf, nachdem er, weiß nicht, wahrscheinlich auch schon 45 Jahre auf der Welt ist.
47,
glaube ich. 47, wir werden nicht zwei Jahre stellen. Ja. So, aus der G-Schule kommt ein Wort von der Wirtschaftskammer, ist jetzt ganz frisch im Wirtschaftsministerium und will jetzt eine Exportstrategie. Also er, Hartmannsdorfer, keinen einzigen Tag in einem Betrieb gearbeitet, erklärt nun den österreichischen Betrieben, wie sie exportieren. Das Problem ist nur, nach der sogenannten Technologieoffensive, Recht auf analoges Leben vom Herrn, wie heißt der, Babler, mit was werden sie das machen? Mit dem Lastenfahrrad werden wir in Zukunft, wird jetzt der Wirtschaftsminister der Wirtschaft erklären, exportiert mit dem Lastenfahrrad über die Grenze. Das muss man sich einmal vorstellen. So. Was wir wissen, und da gebe ich der Eva Schütz vollkommen recht, wir haben hohe Lohnnebenkosten. Das heißt, die Betriebe können sich Mitarbeiter nicht leisten. Wir haben durch die Inflation, nämlich die Inflation, die die Regierung verbrochen hat, hohe Gehaltsabschlüsse bekommen. Da müssen Betriebe plus 10% Gehälter stemmen, was ich ja verstehe, weil der Betriebsinhaber, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer im gleichen Boot sitzen. Die Regierung verbricht mit den Sanktionspaketen in Wahrheit und mit den Irritationen am Energiemarkt die Inflation. Die österreichische Bundesregierung, damals noch Nehammer und Kogler, schütten Helikoptergeld aus. Die Unternehmen, sprich in dem Fall die Lebensmittelkonzerne, schnappen sich das Helikoptergeld, diese ganzen Förderungen, die dort ausgeschüttet worden sind, indem sie mit den Lebensmittelpreisen in die Luft gehen, heizen noch mehr die Inflationen. Einzelne Klein- und Mittelbetriebe müssen die Inflation abdämpfen, indem sie plötzlich Löhne um 10% mehr zahlen. Also um 10% mehr als in der Schweiz, um 10% mehr als in Ungarn. Ich sag's nur. Und dann kommt man plötzlich drauf, im Jahr 2025, ja, wir sind mit den Löhnen nicht mehr wettbewerbsfähig. Das ist einmal die erste spannende Geschichte. Die zweite spannende Geschichte, wir sind bei den Produktionskosten, bei den Lohnstückkosten, die sich vervierfacht haben, nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, no, na. Warum? Wenn die Energiekosten in die Luft gegangen sind, auch durch die Inflation, dann durch eine gesprengte Pipeline da irgendwo in der Nordsee, die wir uns hinterm Hintern auflösen haben lassen, dann durch die Gasknappheit, diese ganzen Irritationen, die Diskussionen, die da stattgefunden haben. Und dann noch als Grundproblem dieser Republik, diese hohe Steuern- und Abgabenquote, wo wir weit über 50% liegen, ist es keine Raketenwissenschaft, dass du nicht mehr exportieren kannst. Warum? Weil keiner die teuren österreichischen Produkte kauft, die aufgeladen sind mit Löhnen, mit Gehältern, mit Steuern etc. Da fliegen uns alle ehemaligen Ostländer, Slowakei, Tschechien, Ungarn, fahren links und rechts an uns vorbei und so schnell kannst du gar nicht schauen. Wenn jetzt also morgen der Hartmannsdorfer hergeht und eine Exportstrategie entwickeln will, dann kann er die nur entwickeln, indem er runter mit den Energiepreisen geht, die Inflation endlich wieder dämpft, die Lohnnebenkosten in den Griff bekommt, ja, und bei den Steuern etwas tut. Jetzt haben wir aber ein folgendes Problem, die Eva sagt es richtigerweise, das steht alles nicht im Regierungsprogramm. Das heißt, was wird das morgen? Ein Sitzkreis, wirtschaftspolitisches Mikado spielen, der erste, der sich bewegt, ist mausetot. Also was wird das?
Naja, aber immerhin, wir werden es uns morgen anschauen und dann werden wir sehen, was das wird. Das
ist reiner PR.
Die Idee, dass man sowas mal präsentiert, ist ja vielleicht auch was Positives. Man macht sich Gedanken drüber. Was dann dort vorgestellt wird, das werden wir sicher dann nächste Woche trefflich diskutieren können. Aber man soll nicht so negativ, ich versuche ja nicht so negativ zu sein. Und vielleicht kommt da ja auch wirklich was Sinnvolles heraus. Vielleicht hat man auch
so gut.
Nein, aber man muss doch irgendeinen Ausblick auch haben. Und wenn man jetzt immer, vielleicht fällt dem Wolfgang Hartmannsdorfer dort morgen etwas ein.
Die einzigen, die derzeit in den Betrieben wirklich ein gutes Geschäft machen, sind die Bestatter. Seit Corona. Die sind die einzigen, die Umsatzstärken vorzuweisen
haben. Hast du vielleicht ein bestimmtes Bestattungsinstitut, das du
ja, nein, aber das sind wirklich, die Bestatter sind die einzigen, die ein gutes Geschäft
aber
machen.
Kann sein, dass beim Thema Wirtschaftswachstum vielleicht die gute Laune bestattet wird. Bisher hat man ja das Gefühl gehabt, dass die drei eigentlich sehr gut miteinander können und wie lieb man sich hat, könnte sich das bei diesem Thema, gerade bei den Lohnnebenkosten und bei den Themen, die ja jetzt auch Unternehmer sehr begrüßen, könnte es da vielleicht einen Zwist mit der SPÖ geben? Auch mit dem Finanzminister?
Ich weiß überhaupt nicht, wie man als Wirtschaftspartei ÖVP mit einem Finanzminister, der stark fast kommunistische Ansichten hat, wie man so etwas machen kann und wie man auch zustimmen kann. Gut, jetzt kann man wieder dagegen argumentieren, die ÖVP musste nicht zustimmen, aber ein gewisses Mitspracherecht gibt es vielleicht da doch. Wie man einen sehr, sehr linken und ja auch, man muss ehrlich sagen, das ist auch keine Überraschung, der hat ja auch immer wieder seine ökonomischen Ansichten geäußert und da weiß man, dass der einfach sehr, sehr links einzuordnen ist. Jetzt kann man das mögen oder nicht oder wirtschaftstheoretisch seiner Ansicht sein oder nicht, aber der ist einfach ganz links außen. Also wie man überhaupt einen Wirtschaftsstandort nach vorne bringen will mit einem Finanzminister, der politisch oder ideologisch eigentlich so positioniert ist, habe ich bis heute nicht verstanden. Insofern hoffen wir, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass da irgendetwas Positives rauskommt, aber es erschließt sich mir auch nicht, wie man eine Wirtschaftspolitik machen möchte, Standortpolitik machen möchte, Wettbewerbsfähigkeit fördern möchte mit einem Finanzminister, der ganz offen immer schon ideologisch einfach extrem weit links gestanden ist.
Der aber beim Fiskalrat war und der Gerald Gross etwas vertritt, was auch der Fiskalratschef letztens gesagt hat, nämlich Christoph Badl, der hat gestern in einem Interview gemeint, Vermögens- und Erbschaftssteuern wären eigentlich sinnvoll, es ist ja dann noch mehr einzusparen.
Naja, ich bin ja der Meinung, dass wenn du einen Schaden tust, wenn du einen
dann
Schaden ordentlich verursachst,
dann aber man, richtig.
Dann geht man in Wahrheit nach dem Verursacherprinzip vor.
Ja.
So, ich sehe aber in jenen, die sich ein Vermögen selbst aufgebaut haben, nicht die Schädlinge. Ja? Naja, ich rede jetzt nicht von der gebündelten ÖVP-Wirtschaftskompetenz René Benko, Bierer und Palmers. Das lasse ich außen vor. Aber wenn du beispielsweise ein Unternehmer bist und hast eine Idee, hast eine gute Idee und du arbeitest ein Leben lang dran und du bist in der Bauwirtschaft tätig oder du jetzt alles, was künstliche Intelligenz betrifft, du gibst ein Start-up auf den Markt und plötzlich verdienst du mit dem Start-up binnen von 5 Jahren, nachdem du Tag und Nacht gearbeitet hast und alles, und es gehört ein Quäntchen Glück dazu, da braucht man alles nicht diskutieren, und du verdienst dann plötzlich 20 Millionen Euro oder das Start-up ist 20, 30 Millionen Euro wert, dann ist das in Wahrheit der, der dieses Start-up gegründet hat, High Risk genommen hat, volles Risiko genommen hat, Tag und Nacht gearbeitet hat, der große Gewinner. Er ist dann am Ende in den Augen der Sozialdemokratie der Millionär, der geschlachtet werden soll. Und ich bin da eher ein Anhänger, wenn ich sonst schon bei Amerika so kritisch bin, ich bin da eher ein Anhänger dieser amerikanischen Sicht auf Erfolgsgeschichten. Ich war erstens noch nie in meinem Leben jemandem anderen das Geld zu neidig. Das heißt, wenn ich der Meinung war, ich habe zu wenig, dann habe ich mehr gearbeitet, ganz einfach. Das Zweite ist, großartige Unternehmerpersönlichkeiten, die wir in Österreich haben, auf die bin ich stolz. Das Klischee war immer Herr Mateschitz in Wahrheit, der noch dazu einen großen Teil seines Vermögens dazu aufgewendet hat oder seiner Gewinne in der Obersteiermark in Wahrheit eine Region aus dem wirtschaftspolitischen Dornröschenschlaf, der wieder eine Bedeutung zu verleihen, nachdem dort die Eisenindustrie kaputt geworden ist, die verstaatlichten Industrie aus den 70er und 80er Jahren. Die ganze Murmürzfurche dort auf, also die Murauf, Judenburg, Murau, Knittelfeld, diese Gegend hat in Wahrheit der Mateschitz wirklich auf die Beine geholfen, ein Philanthrop. So. Dass ich jetzt hergehe und sage, von denen nimm ich es, also denen schneide ich die Hälfte runter, weil die spüren es eh nicht, das halte ich für den falschen Ansatz, weil was passiert? Die werden alle gehen. Das heißt, jeder Unternehmer und im Übrigen jeder Mensch, der den Eindruck hat, mein Vermögen, ob das ein großes oder ein kleines Vermögen ist, ist vor dieser Politik nicht mehr sicher, der geht mit seinem Vermögen, wenn er sich's leisten kann. In Deutschland probiert zum Beispiel Friedrich Merz auch quasi Milliarden anzukündigen, die er so einfriert, so sagt, ja, da können alle einen Beitrag leisten und zu seinem ganzen Schuldenprojekt und hin und her. Und da sagen dann irrsinnig viele Deutsche, aber auch irrsinnig viele Österreicher, also wenn das jetzt so ist, dass ich 50, 60 Jahre lang mein Leben gearbeitet habe und am Ende habe ich 2 oder 3 Millionen Euro und irgendein Politiker kommt daher und fleckt mir 1,5 ab, weil er sagt, du kommst eh noch mit 1,5 aus, dann geht der mit seinem Geld. Ganz einfach. Dann geht der über die Grenze, dann geht der nach Ungarn. Der braucht gar nicht einmal nach Monaco gehen. Der geht nach Ungarn. Der geht einfach 10 Kilometer über die Grenze und das Geld, das Kapital und auch das Kapital erwirtschaftet etwas, das ist weg. Und daher halte ich von solchen Plänen wie Millionärsteuern und Milliardärsteuern insofern nichts. Warum? Weil es am Ende ja die Milliardäre nicht trifft, die sind weg. Dann sattelt man diese ganzen Millionärsteuern um, weil man sieht, es bringt nichts und am Ende werden es Mittelstandsteuern. Einmal eingeführt, nie mehr weggebracht.
Und man darf ja auch eins nicht vergessen, wie damals die Erbschafts- und Schenkungssteuer abgeschafft wurde, wurde ja damals die CAST, also die Kapitalertragssteuer, auf 25% erhöht. Sie ist in einem weiteren Schritt auf Geld, das nicht als Festgeld angelegt ist oder als Tagesgeld, also auf jedes Wertpapier, das man erwirbt, auf 27,5% erhöht. Das heißt, das ist ja nicht unbedingt ein geringer Steuersatz, auch wenn man das jetzt einkommensteuertechnisch anschaut. Das heißt, jeder, der tatsächlich Wertpapiere hat oder Vermögen hat, in der Sekunde, wo er dieses Geld aus der Bank nimmt, zahlt er ohne dies 27,5% und alles andere ist ja Betriebsvermögen, das sozusagen arbeitet. Also das zu verkaufen ist ja schon möglich, nur dann ist halt auch der Betrieb weg. Also da hat man sich ja schon was überlegt, wie man damals statt der Erbschafts- und Vermögenssteuer eine sehr hohe und auch in Europa wirklich sehr hohe Kapitalertragssteuer eingeführt hat. Das war sozusagen das Äquivalent, wo man gesagt hat, das ist einfacher, das wird automatisch abgeführt. Der bürokratische Aufwand ist nicht so hoch. Also wir haben ja eine solche Vermögenssteuer. Und jetzt zu sagen, das, was überbleibt nach den 27,5%, das besteuere ich dann noch einmal, dann habe ich einfach überhaupt keinen Anreiz mehr, mir irgendwo ein Vermögen zu schaffen. Weil dann ganz ehrlich gesagt, lege ich mich auch irgendwo hin, arbeite jeden Tag 8 Stunden, von den 8 Stunden schlafe ich 2 Stunden und sage alles Gute.
Naja, oder du gehst in den geschützten Bereich. Du hast im Übrigen gar keinen Anreiz mehr, selbstständig zu werden. Das heißt, wenn ein junger Mensch sagt, ich will selbstständig werden, nehmen wir die Startup-Geschichte dazu, oder er ist Metz, also Fleischer, echter Fleischer, also nicht Hobby, sondern nicht Facharbeitskraft vom Hindukurs, sondern der lernt einen Beruf, der lernt ein Handwerk, der geht in die Berufsschule, macht sich dann irgendwann einmal selbstständig. Eher Irrsinn, dass die letzten 30, 40 Jahre der Lehrberuf so schändlich betrachtet worden ist seitens der Politik, lernt einen Beruf, macht sich irgendwann einmal selbstständig, dann kommt er drauf, ja, er gründet einmal zuerst ein Einzelunternehmen, weil er weiß nicht, wie die Umsatzgröße ist, dann macht er plötzlich einen guten Umsatz von 300.000, 400.000 Euro im Jahr, das ist ein kleiner mittelständischer Betrieb, ein Kleinbetrieb in Wahrheit, macht 400.000 Euro, also es würde sich auszahlen, dann eine GmbH zu gründen und dann kommt er plötzlich drauf, dass quasi versteuertes Geld in der GmbH ihm noch einmal versteuert wird, weil nur weil er Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, er plötzlich zu den Millionären dazugehört oder zu den Stiftungsbesitzern und ich weiß nicht was ist, dann hört er auf, dann wäre er Beamter am Ende. Also nichts gegen die Beamten, aber dann wäre ich Beamter, verlängere dreimal meinen Vertrag, bis an mein Lebensende unkündbar und irgendein Gewerkschafter wird schon hergehen und dafür sorgen, dass ich jedes Jahr 5% plus dazu verdiene. Aber wo ist dieser Anreiz, ein Risiko im Leben einzugehen? Wo ist dieses Leistungsprinzip? Wir müssen heute einmal erkennen, dass diese Republik von Unternehmern lebt, nämlich Unternehmen, Arbeitgebern und Arbeitnehmern in einer Symbiose. Ohne Arbeitgeber keine Arbeitsplätze, ohne Arbeitnehmer, die Arbeitsplätze haben, keine Arbeitgeber. Und das immer als sogenannten großen Klassenfeind zu sehen, jeder, der irgendwo eine Firmenbucheintragung hat, ist plötzlich der Millionär, ist der Verbrecher und alles drum und dran. Ja, ich verstehe das schon. Mir geht auch das Gimpfte auf. Mir geht wirklich das Gimpfte auf, wenn ich die geballte ÖVP-Wirtschaftskompetenz sehe, Benko, Bierer, Palmers. So. Die alte Kurzpartie. Kennst du die eigentlich, wenn ich
sage? Das ist doch überhaupt nicht die alte Kurzpartie. Und wenn du den Sebastian Kurz ja schon so gerne ansprichst, weil das machst du so irgendwie als Reizwort
subtil,
für mich.
Subtil,
denkst du,
jetzt
sagst du Sebastian Kurz und dann gelingt dir aber heute nicht.
Ja.
Der hat ja mit seiner...
Du bist heute schon naturgrantig oder was? Ich kann dich nicht noch grantiger machen.
Erstens bin ich naturkrantig und zweitens hast du es jetzt einfach zu oft gemacht. Irgendwann nützt sich auch dieser Effekt ab.
Gut.
Also. Nein, aber der hat ja doch geschafft, mit seinem Startup da eine Milliardenbewertung zu bekommen. Also offenbar, wenn du schon von der geballten Wirtschaftskompetenz sprichst, dann muss man sagen, er hat sie offensichtlich.
Gut, wir schlagen hier nur mit
Argumenten. Realisiert hat er die Milliarde auch noch nicht, ja.
Ja, gut. Also, aber am Papier hat das ist schon mal mehr als die meisten anderen.
Am Papier bin ich ja der Meinung, dass ich Milliardär bin.
Ja, aber nur du, das ist der Unterschied. Bei ihm sind es auch die anderen.
Weißt du, ich bin ja so ein Fall, der non-binär, ich bin eigentlich im Körper eines armen Menschen gefangen, bin aber vom Naturell her ein Milliardär. Mhm. Aber bin gefangen im Körper.
Du identifizierst dich als Milliardär.
Ich identifiziere mich in Wahrheit als Milliardär, bin aber im Körper eines armen Menschen
gefangen.
Das ist
blöd, ja.
Das ist das Hauptproblem.
Und wir sind jetzt ganz kurz in einer Werbepause. Sehr schön. Wir sind jetzt ganz kurz in einer Werbepause gefangen. Und dann geht es gleich spannend weiter bei Schlag den Groß, Runde 2.
Auf
OE24 TV. Runde 2 und die verbalen Boxhandschuhe, die sind schon wieder angelegt. Wir melden uns zurück und jetzt widmen wir uns zwei ganz spannenden Wahlen. Zunächst einmal blicken wir in Ihr Bundesland, in die Steiermark. Da geht es ja sehr spannend zu. Was dürfen wir uns denn von dieser Wahl so kurz nach der Landtagswahl in der mittlerweile nicht mehr grünen, nicht mehr schwarzen, sondern blauen Mark erwarten?
Das, was ich die letzten Wochen in der Steiermark erlebe, ist, dass es eine unheimliche Absetzbewegung einzelner Kommunalfunktionäre von ÖVP und SPÖ gibt. Also du fährst dort durch das Land, du fährst durch die Bezirke und die Orte und du siehst von SPÖ und ÖVP keine Parteilogos mehr. Also du siehst sie schon, sie sind unten rechts, dort wo die Hunde normalerweise hinbrunzen, also im Brunzi-Eck, ja, so, ganz versteckt, ja, so, wo sie, und dann, pst, so, dort siehst du es in der Hundebrunz-Ecke, dort steht dann plötzlich SPÖ und ÖVP. Und was du auch siehst, alle diese SPÖ und ÖVP-Bürgermeisterkandidaten genieren sich wie die Bettbrunzer für den Herrn Babler und für den Herrn Stocker. Und alle ÖVPler und SPÖler treten neuerdings nicht unter Österreichische Volkspartei unter Stinkenbrunn an oder Sinnabelkirchen oder was auch immer, sondern...
Wobei, das ist nicht in der Steiermark.
Die Bürgerliste... Kirchenkernkali gegen die Bürgerliste Schmausbacher-Lerne. Also SPÖ und ÖVP sind der Steiermark peinlichst darauf bedacht, nicht als SPÖ und ÖVP aufzutauchen, was ich verstehe. Musst wirklich zusammenbringen, musst eine Gemeinderatswahl machen, einige Wochen, nachdem dieses Trio Infernal da, diese drei Geisterfahrer, diese Gespenster aus dem Brot aus einer Geisterbahn, dort plötzlich eine Regierung gebildet haben und das Erste, was sie einmal machen, in der Kernklientel der Wähler der Großparteien einschneiden. Also Pensionen 250 Euro bis 400 Euro kürzen. Und weg ist das Geld. Dann das Zweite, das letzte Drittel von der kalten Progression wieder rückgängig machen. Und ist weg. Dann die Pendlerpauschale kürzen. Und schon wieder Geld ist weg. Die ORF-Zwangsgebühr lassen, 250 Euro.
Aber und die Geschichte ist schon wieder weg.
Nein, großartig, sie ist nicht valorisiert. Danke, dass ich nicht 251 Euro zahlen muss, sondern danke, dass ich für diese Schrott-TV 250 in Zukunft zahlen soll. Und jetzt versuchen die natürlich, diese armen Hund, diese Wasteln da, versuchen natürlich irgendwie so zu tun, als hätten sie nicht zur SP und ÖVP gehören. Nur in der Steiermark macht sich jetzt mittlerweile so ein bisschen eine Stimmung breit, die sagen jetzt erst recht. Das ist eine Sauerei, die FPÖ nicht, der FPÖ nicht die Kanzlerschaft gegeben zu haben und wirklich einmal zu schauen, was können die besser. Und es ist eine Sauerei, was diese Regierung jetzt macht. Das heißt, natürlich denken viele Steirer, die sagen, wenn ich in der Bundesregierung denen, dem Herrn Babler und dem Herrn Stocker und der Frau Meindl-Reisinger einen Denkzettel verteilen will, dann geht es jetzt nicht bei der Wahl nicht um die Bürgermeister, sondern muss ich rot und schwarz, wo ich sie erwische, abstrafen. Und das, was natürlich auch dazu kommt, die Freiheitliche Partei wird auch in der Steiermark bei dieser Gemeinderatswahl massiv gewinnen. Die Steiermark ist mittlerweile ein blaues Land geworden mit einem blauen Landeshauptmann. Man muss sagen, der Kunasek hat binnen von zwei Monaten, und davon waren zwei Wochen Weihnachten in Wahrheit, Tempo 100 abgeschafft, Bezahlkarte, also Sachleistung statt Geldleistung für Asylwerber. Also die legen vor, Handyverbot im Übrigen dasselbe wie auf Bundesebene in den Schulen. Also jede Woche kommt von denen, jetzt gehen sie gegen die Bettelkriminalität vor, jede Woche kommt von denen eine Initiative in der Steiermark, vollkommen cool und straight. Und da sind die Leute gut, dann wollen die gleich die Freiheitlichen, wenn es ihr besser geht.
Ist das eine Einschätzung, die Sie
teilen? Der Gerald Groß hat natürlich einen deutlich regionalen Vorteil beim Thema Steiermark, weil er fährt ja tatsächlich durch die Steiermark.
Du warst aber erst unlängst beim Bauernbund, Baldo. Hast du die Stimmung erlebt, oder?
Ja, das stimmt. Man muss ehrlicherweise sagen,
hast du diesen Menschentraum gesehen beim Konasek?
Ich habe es gesehen. Ja? Ich habe es gesehen. Du hast mich ja ständig da vorgestellt. Natürlich habe ich es gesehen. Es ging ja gar nicht anders.
Und hast aber gesehen, dass die ÖVP und SPÖ-Funktionäre dort keiner anschaut, auf dem Bauernbundball,
weil sie niemand erkennt in dem Fall.
Ja, das ist aber die alle ausgetauscht worden. Das ist vielleicht sogar gar nicht einmal so blöd, dass man es nicht erkennt.
Nein, aber prinzipiell, ich meine, die andere Frage ist natürlich, ob nicht die FPÖ da durchaus ein bisschen abgestraft wird, weil, wie du vorher gesagt hast, dass man sie nicht zum Bundeskanzler gemacht hat, man konnte sie nicht zum Bundeskanzler machen, sie haben halt nur 29,6% und keine absolute Mehrheit. Und
kommt
das das mag sogar sein, aber bei der letzten Wahl waren es eben nur 29,6%. Und dass da diese Koalition nicht gelungen ist, die sich ja schon sehr viele Menschen gewünscht haben, diese FPÖ-ÖVP-Koalition, das wird sicher nicht nur der ÖVP angekreidet, sondern auch der FPÖ und auch ein bisschen, also Herbert Kickl kandidiert in der Steiermark nicht, aber sicher auch der FPÖ, wo man gesagt hat, da müsste man, hätte man ein bisschen mehr Flexibilität zeigen müssen, dann hätten wir jetzt nicht eine Ampelkoalition, die ja zumindest am Anfang jetzt noch nicht besonders beliebt ist. Vielleicht wird das ja auch besser mit den Maßnahmen, die gesetzt werden. Ich wollte dich nur zum Lachen bringen.
Das ist auf alle Fälle gelungen.
Deine Laune ein bisschen heben. Aber ich glaube schon, dass da auch viele Menschen, die FPÖ gewählt haben, gesagt haben, das hätte man einfach
aber noch verstanden. Du bist so süß. Was du, vielleicht wird es besser irgendwann einmal.
Ich wollte dich nur zum Lachen bringen.
Die Stimmung passt auf alle Fälle, aber Eva Schütz, ist es, könnte es nicht doch ähnlich sein wie im Ländle in Vorarlberg, ist ja das blaue Wunder dann auch ausgeblieben, da im Bregenz ein SPÖ-Kandidat in den anderen von der ÖVP.
Es ist in Vorarlberg ausgeblieben, es ist auch in Niederösterreich in dem Ausmaß ausgeblieben, da hat zwar die ÖVP mit ihrem Bürgermeister, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei, haben ein bisschen verloren, aber dieser Erdrutschsieg ist ausgeblieben, weil halt doch Gemeinderatswahlen sehr auf die Person der einzelnen Bürgermeister zugeschnitten sind und wenn die dort sympathisch
Spannendes.
Sind und einen guten Job machen, dann werden die einfach
wieder gewählt. Da kommt jetzt was Spannendes. Niederösterreich. Gehen wir nochmal retour. Ja. Niederösterreich hat die FPÖ sich knapp verdreifacht.
Von einem sehr niedrigen Niveau kommen.
Aber historisch nicht besser als in den Haider-Jahren, in den goldenen 90er Jahren für die Freiheitliche Partei. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die ÖVP-Wähler sind zum damaligen Zeitpunkt noch davon ausgegangen,
stimmt, da gebe ich
dass die Freiheitlichen den Kanzler in der Regierung stellen. Eine Woche später, witzigerweise nach der Gemeinderatswahl, hat die ÖVP die Verhandlungen mit der FPÖ gesprengt. So nach dem Motto, schauen wir, dass wir über die niederösterreichische Gemeinderatswahl kommen, dass wir die Hanni aus St. Blöden irgendwie noch retten. Jetzt ist sie gerettet, jetzt sitzt sie fest im Sattel. Vorher hat man ihr schon die seidene Schnur überreicht und gesagt, Hanni, nach der Gemeinderatswahl, Fidschigokerl, der Herr Bärenkopf, kommt einer. So, das ist ja gelungen. So, jetzt haben wir aber eine andere Situation. Die Regierungsverhandlungen, liebe Eva, sind nicht an der Freiheitlichen Partei gescheitert. Sie sind am Unwillen der ÖVP gescheitert, in Zukunft neu zu regieren. Sie definieren sich über 21 Minister und Staatssekretäre, sie definieren sich über offene Grenzen, sie definieren sich über Pensionseinschnitte, sie definieren sich über einen kaputten Wirtschaftsstandort. Und der Kickl hat gesagt, wenn die ÖVP weiterhin so regieren will, ich will schon regieren, aber nicht wie die ÖVP und auch nicht unter der ÖVP. Und sie ist in Wahrheit an der ÖVP gescheitert. Und das wissen die Steirerinnen und Steirer. Das wissen sie. Und daher sage ich dir eins, in Vorarlberg ist die blaue Welle nicht ausgeblieben, weil die Freiheitlichen gestern sehr viele Bürgermeister dazugewonnen haben. Das muss man jetzt einmal bei der Gelegenheit sagen. Und wenn du die einzelnen Gemeindewahlergebnisse anschaust, dann musst du eh mit der Lupe suchen, weil ich glaube, in der Hälfte der Gemeinden sind nicht einmal Parteien angetreten, sondern Liste Schrumskalunz für die Zukunft und Liste Legermarke.
Auch aufgrund des Wahlrechts dort.
Das Wahlrecht, so. Ja. Dort, wo sie angetreten sind, haben sie sich verdoppelt und verdreifacht. Und vorige Woche bei der Wirtschaftskammerwahl hat die FPÖ das historisch beste Ergebnis errungen. Und der Herr Mara, also in dem Fall der andere Mara, nicht der angeklagte Mara in Wien, sondern der
Harald
Mara, der schöne Krawatten, Seidenkrawatten und Hermes-Krawatten Mara. Ja,
da der, vielleicht auch ein Vorbild?
Nein, das ist keine Hermes-Krawatte, also das ist eine ganz günstige Krawatte von Hugo Boss in dem Fall.
Okay. Ja. Aber er spart, Gerald spart und irgendwann wird er uns...
Armut ist keine, ich sage immer wieder, Armut ist keine Schande.
So. Na, absolut. Also. Ich habe gedacht, dein Motto ist besser neureich sein als nie reich sein.
Das war jetzt fies. Besser neureich sein als nie. So, jedenfalls, das wird dort, wird in Wien, also in der Steiermark, wird es eine Abrechnung mit Rot und Schwarz geben und ich bin mir sicher in Wien.
Wir werden
in Wien am 27. April, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, die größte Stadt Österreichs, die Bundeshauptstadt wählt.
Da sagt Gerald Gross, da wird es eine Abrechnung geben. Rechnen Sie auch damit? Weil momentan schaut ja eigentlich alles für den Herrn Bürgermeister Ludwig relativ wie eine gemahnte Wiesen aus. Und das ist relativ langweilig noch alles.
Der Wahlkampf, hat man den Eindruck, ist entweder ein Dauerwahlkampf oder hat noch nicht begonnen. Man kann wenig Unterschied zu vorher feststellen. Die Umfragen zeigen, die SPÖ winnt doch immer zwischen 36 und 40%. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht ganz, weil ja gerade dieses Thema Bildungsproblematik, Bildungsmisere, Sicherheitsmisere gerade in Wien extrem schlagend ist. Die Arbeitslosen, heute schon verwirrt, die Arbeitslosenzahl ist relativ hoch. Also da glaubt einfach alles nicht, was die SPÖ sehr lange propagiert hat, vor allem im Bildungssystem und bei der Sicherheit. Und trotzdem ist die SPÖ doch immer noch bei 36%. Ich glaube, die FPÖ ist irgendwo bei 23% zurzeit. Und die ÖVP hat sich doch, die schwächelt ein bisschen, ist in etwa bei 10%. Und dann und die ÖVP auch noch hinter den Grünen, die auch in Wien immer erstaunlich stark sind. Auch das verstehe ich nicht ganz, aber es sind wahrscheinlich genau diese Randbezirke um den ersten Bezirk
aber
herum.
Dass die Kanzlerpartei ÖVP in Wien möglicherweise nur mehr bei 8% rangiert, sollte eigentlich dem Herrn Stocker, dem Calimero aus Wiener Neustadt dazu denken geben, oder? Also die Bundeshauptstadt, wo 92% der Wienerinnen und Wiener die sogenannte Kanzlerpartei nicht mehr wählen.
Ja, ich meine, die ÖVP liegt, war immer schlecht, aber nie besonders stark
aber nur,
in Wien, oder?
Nur bitte, bei 9%, das ist eine neue Qualität.
Aber wo war sie vor Gernot Blümel? Auch in etwa, oder? Was bei 9,6, ich glaube, da war es auch schon einstellig.
Ja, aber der Gernot Blümel ist weggeblümelt, mit weggebastelt, die sind alle weg.
Ja, das ist schon also, klar, dass der nicht mehr da ist.
Also, die ÖVP wird, wenn sie aufpassen muss, wirklich, wirklich aufpassen müssen, ob sie überhaupt noch in den Landtag reinkommt, so wie die benannt sind. Mhm. Ich meine, einen Spitzenkandidaten, der angeklagt ist, das ist jetzt bei der ÖVP noch nie gegeben.
Der andere Mara, der ohne die Krawatte.
Der andere Mara, ja. Mhm. So. Das Zweite ist, eine kaputte Truppe, die Hälfte der Mandatare weg, wollen nicht mehr kandidieren, sind alle davon. Die ÖVP, die für die Missstände, die in Wien auch zu verorten sind, auch eine Teilverantwortung trägt, Stichwort Zuwanderung, Stichwort Polizei, Einsatzkräfte in Wien, die fehlen, es ist ein schwarzer Innenminister, und dann macht der Herr Mara gegen seine eigene ÖVP-Wahlkampf, das geht sich nicht aus, aber zu Wien. Schau, ich glaube, dass das Zeitalter der Sozialisten in Wien vorbei ist. Warum?
Weil aber die Umfragen SPÖ, sprechen nicht.
Ja, warte mal ab, was die Umfragen sind. Ich gewinne lieber Wahlen und weniger Umfragen. Warte mal ab, schau, 11 Milliarden Schulden. 11 Milliarden Schulden dafür, dass dann eine Asylbewerberfamilie 4.700 Euro auszahlt. 11 Milliarden Schulden, dass in Wahrheit in Wien der tägliche Einzelfall gefeiert wird. Das Bildungssystem total kaputt ist. Die höchsten Gebühren in ganz Österreich eingehoben werden. Das Spekulationsdebakel um die Wien-Energie.
Ja, aber auch das haben
zuletzt,
relativ gut
und nicht zuletzt der Herr Ludwig, der das strengste Corona-Regime in ganz Österreich eingeführt hat und die Wienerinnen und Wiener eingesperrt hat. In allen Bundesländern, wo du solche Typen gehabt hast, waren bei den letzten Landtagswahlen linear 10 bis 12%. Drechsler, Mikl Leitner, Haslauer, dann wie hat der Kassen, der Eischlecker aus Tirol, Matle, also die, naja, die Landeshauptleute erinnern die ja irgendwie schon an
hat geschützte, der Eis geschleckt?
Ja, Eischlecker. Also wie geschützte Werkstatt.
Wie ein ganz normaler Mensch kann ein Eis essen, hat er mal gesagt.
Ja, das ist ein ganz anderer, der Neandertaler. So, und jedenfalls, jetzt musst du dir überlegen, überall linear 10-12% runter. Warum ist das, warum glaubst du, dass das in Wien sein wird? In Wien wird die SPÖ 10-12% verlieren. Und der Katzenjammer wird groß sein, inklusive der ÖVP, inklusive auch 10-12%. Und die Freiheitlichen verdreifachen sich in den Fragen.
Mich wundert es trotzdem. Ich würde eigentlich die FPÖ aufgrund der Themenlage, die es in Wien gibt, hätte ich eigentlich immer gedacht, dass die FPÖ deutlich höher sein müsste als 23%. Wo waren Sie denn eigentlich, wie Haider Parteivorsitzender? Waren Sie nicht, oder Strache, oder? Bei Strache waren Sie einmal.
Bei Strache waren Sie gut. Da waren sie über 30%. Da muss man aber auch sagen, das lag, glaube ich, an der damaligen Situation. Und Michael Häupl hat das nicht ungeschickt gemacht. Der hat plötzlich den Kampf um Wien ausgerufen.
Ja, hat er, ja.
Gegen
aber das
Strache.
Macht die SPÖ
jedes Mal. Da ist der Strache wie die Jungfrau zum Kinde zu der Duellsituation gekommen. In Wahrheit haben die Roten damals dem Herrn Strache geholfen. Was im Übrigen, wie ich lese, diesmal auch wieder tun. Also offenbar hilft die Wiener SPÖ dem Herrn Strache mit 1%, damit die FPÖ nicht so stark wird. Also das sollten die Wienerinnen und Wiener halt auch wissen, zu was für miesen Methoden die Wiener Sozialdemokraten Demokratie greifen soll. Ich habe keinen Beweis. Man liest ja nur in den Tageszeitungen.
Aber Gerald Gross hat die FPÖ nicht gerade in den Bezirken 1 bis 9 ein Problem. Da hat man das letzte Mal sehr, sehr schwach abgeschnitten. Ich glaube, nirgends über 7%. In den Außenbezirken ist man ja sehr stark. Gerade Simmering, Floridsdorf.
Ist die Fallhöhe eine andere? Da geht es den Leuten noch so gut. Das ist ganz einfach. Solange es den Leuten, gut geht. Das ist ja wieder mal das Lässigste. Ich bin jetzt unlängst durch den 7. Bezirk mal marschiert.
Da bist du wieder gut heil rausgekommen.
Ja, durch den 7.
Ja, trotzdem. Auch dort sind
ich habe 13 viele Jahre lang im 7. Bezirk gewohnt. Mhm. Spittelberggossen, Gardegossen. 13 Jahre lang. Jetzt einen schönen Nachmittag verbracht, jetzt einen Frühlingshaften vor 2 Wochen, bevor wir uns im Studio getroffen haben.
Vor dem Eisregen noch.
Vor dem Eisregen, ja. Vor dem Armageddon. Bin durchspaziert. Und was mir aufgefallen ist? Top-Geschäfte, Top-Läden, eine tolle alternative Szene, lässige Gegend, junge Leute, viele Galerien. Aber weißt du, was mir abgegangen ist? Die sogenannte klassische Zuwanderung, also die Zuwanderungssignale. Kein einziges Kopftuch gesehen. Kein einziges. Keinen einzigen Kebabstand gesehen. Null. Niente. Keine Communities. Keine Hinterhofmoscheen. Und das habe ich dann spannend gefunden. Interessant. Dort, wo die Grünen leben, also die sogenannten linken Gutmenschen, die Toleranten, dort wollen sie das nicht haben, was sie allen anderen Wienern an den Hals hängen. Dort wollen sie unter sich bleiben. Da wollen sie jung sein, da wollen sie lässig sein, ein bisschen liberal, ein bisschen links. Dort ein bisschen ein lässiges Veganer-Lokal, dort ein bisschen ein Schwulen-Lokal, dort ein bisschen das Lokal, dort ein bisschen das. Da wollen sie schick sein, lässig und alles drum und dran. Ein bisschen eine Galerie, aber ja, kein Kebabstand. Nein, das wollen sie nicht. Auch kein Kopftickel wollen sie im 7. haben. Nein, das wollen sie alles sein. Das geben sie, die Roten und die Grünen, das geben sie. Simmering, Favoriten, da sagen sie, da machen wir das Ghetto. Aber wir wollen im 7. in unserer linken, geilen Gated Community sein. Und das ist ja die Heuchelei. Das erlebe ich ja in Graz auch. Da haben wir alles, was westlich der Mur ist, da haben wir dann die sogenannten bürgerlichen Bezirke, Zuwanderungsquote gleich null, weil da wollen sie unter sich sein, da wollen sie immer brav die Kommunisten oder die Grünen. Ja? Das ist so dieses verlogene Österreichische. Da tut's, östlich von der Mur, dort soll jeden Tag ein Messer stecken. Hauptsache, wir sehen es nicht. Es erinnert mich so an den Arek Brauer Köpferl in den Sound. Genau so passiert es. Und in Wien auch, 6., 7., 8. Mittlerweile feine, liberale, progressive, offene Gegend. Regenbogenflagge dort. In Favoriten kannst du keine Regenbogenflagge aufstellen, weil sonst hast du einen Marsch von Islamisten, das da abfackeln. So, dort trauen sie. Ja, so. Und das ist genau das Verlogene dieser Scheinkonservativen und dieser Linken und dieser Progressiven, die sagen, na, wir sind ja nur tolerant, wenn es nicht vor unserer Haustür ist. Ich würde mal schauen, was für einen Volkaufstand du hast, wie die Wahlergebnisse im 7. ausschauen, wenn es da mal alle die eigentlich in Wahrheit in Simmering nie eingeladen worden sind oder in Floridsdorf, einfach einmal in 7. reinsteckst. Was dann los ist? Dann brennt die Hütte. Dann sind plötzlich die ganzen Toleranten und Lieben und Teddybärenwerfer sagen, na, bei uns wollten wir es ja eh nicht. Wir wollen es ja nur für die anderen immer. Floriani-Prinzip. Mein Bude soll nicht brennen. Die andere Bude soll brennen. Das ist über bei allen gesellschaftlichen Themen so. Die ganzen Linken, die schon konservativen Krieg führen wollen, gegen Russland, gegen was? Sie selber wollen eh nicht in den Schützengraben gehen, weil sie waren ja alle wehrdienstbefreit. Oder sie haben einen Heuschnupfen gehabt oder einen eingewachsenen Zehennagel, deswegen haben sie keine Feldschuhe tragen dürfen. Oder ein kleines Hüftlein, ein Beckenschiefstand 3 mm, da können wir nicht zum Bundesheer gehen. Aber jetzt die ganzen Grünen und die Linken, na, Krieg gegen Putin. Das ist typisch, das siehst du bei der Zuwanderung, bei der Neutralitätspolitik, bei der Friedenspolitik. Immer sollen die anderen ins Gras beißen, aber ja, nicht wir. Und das habe ich, diese Überlegung habe ich gehabt, wie ich unlängst durch den schönen Wiener 7. Gemeindebezirk.
Unfassbar, was man alles erfährt mit Gerald Groß.
Hommage an den 7. Bezirk oder auch nicht.
Ich habe zwar schlechtes... Ich habe eine gute Beobachtungsgabe. Ich habe manchmal vielleicht eine schlechte Menschenkenntnis, aber grundsätzlich eine gute Beobachtungsgabe, glaubt man das.
Aber man sieht das auch, wenn diese Vorschläge auch kommen, dass man versucht, diese Ghettoisierung in den Schulen aufzuheben, dass nicht mehr so viele Kinder in einer Schule sind, wo dann kein Deutsch gesprochen wird. Man sagt, man sollte die Kinder unterschiedlich verteilen. Auch dann ist ja der Aufstand natürlich groß. Ich verstehe es auch aus echter Sicht auch. Ich möchte auch nicht, dass mein Kind
schaust
in einer Schule sieht, so kein Deutsch gesprochen
wird. Schaust einmal, wo die Kinder von den roten Ministern, von den Neos, Reichsministern und Staatssekretären. Na gut, der ist in Salzburg, der ist gut aufgekommen, der Bub arbeitet schon. Aber schaust du mal, wo die Kinder von den Roten und von den Schwarzen und von den Neos und von den Grünen gehen. Die gehen natürlich in die katholische Privatschule. Ja, na logisch, die schickt man nicht an die neue Mittelschule Floridsdorf, wo es jeden Tag ordentlich zur Sache geht. Na, na, das ist mir schon alles klar. Die ganzen Vergifter unserer Gesellschaft trinken ja den Kelch nicht selber. Den Kelch rühren sie nur an auf ihrem Schreibtisch politisch, weil es ihrer Ideologie entspricht und ihrem Wahn, den sie ihrer Wahnvorstellung. Und den Kelch reichen sie dann weiter an die etwas Armen. Die, die sie nicht wehren können. Die, die nur 1500 Euro haben. Die, die nicht wegziehen können. Denen machen sie dann die Lebensqualität hin. Denen schieben sie den Giftkäfig hin und sagen, sauf aus, bis
das
nicht mehr kann.
Das von dir beschriebene Phänomen gilt in erster Linie für die Grünen, weil die SPÖ hatte ihre Wähler schon immer auch stark aus diesen Flächenbezirken rekrutiert.
Gehör doch auf die Kleingarten, die ganzen Kleingartengeschäfte, die Kleingärtner da, das sind ja mittlerweile Nobelwillen. Ja, hallo.
Aber dann meine Frage, woher nimmt die SPÖ, oder deiner Meinung nach, es würde mich wirklich interessieren, diese 36-40%? Weil sagen wir mal, diese Bezirke rund um den Gürtel.
Da gibt es fliegende Wahlkommissionen, da gehen sie in die Pflegeheime ein, Pflegestufe 7, da tust du den Bürgermeister. Hängt an der Herz-Lungen-Maschine, kann der gar und dann kommt irgendein roter Bezirksfunktionär und sagt, dann tust du den Bürgermeister wählen und dann kommt ein dickes Kreuz raus. Nein, das weiß ich schon, wie das funktioniert.
Aber das macht ja keine 40%, die Leute, die an der Herz-Lungen-Maschine hängen, so viel sind es auch wieder nicht.
So, wir haben heute sehr viele medizinische Begriffe gehört.
Was, Murdel?
Na, von Gynäkologen und allen möglichen. Aber bevor wir da in die Medizinsendung abgleiten, sagen wir in Kürze gleich ringfrei für Runde 3, davor kurze Werbepause.
Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Schlag den Groß, Runde 3. Unsere letzte Runde wird eingeläutet mit Express-Herausgeberin Eva Schütz und natürlich mit Gerald Groß. Bevor wir zu internationalen Themen kommen, noch ein Blick auf die zweite Wochenmitte. Da geht es für Karl-Heinz Grasser um alles. Mhm. Die Frage, wird sein Schuldspruch bestätigt, 8 Jahre Haft vom OGH oder gibt es hier eine Änderung? Frau Schütz, rechnen Sie damit, dass es hier zu einer Abänderung noch kommen wird oder werden diese Schuldsprüche auch für die anderen Angeklagten mit langen Haftstrafen bestätigt?
Naja, die Frage ist eben, ob diese Nichtigkeitsgründe, die da geltend gemacht wurden, auch von Seiten der Verteidigung tatsächlich, ob denen Gehör geschenkt wird, beziehungsweise ob man die als relevant genug betrachtet. Und da gibt es ja auch dieses Thema der Befangenheit der Richterin, deren Ehemann ja auch zu einer Disziplinarstrafe verurteilt wurde, weil er eben schon getwittert hat, welche Meinung er zu den Angeklagten hat, was man, glaube ich, als Richter generell tunlichst vermeiden sollte. Und da ist die Frage, wenn auch noch eine Disziplinarstrafe dann zu zahlen ist, ich glaube, das waren 10.000 Euro, dann ist die Frage, ob das schon auch die Richterin beeinflusst hat. Das war ja schon vor oder bei Prozessbeginn. Also ich glaube daran...
Das war abgewiesen worden damals.
Nein, die Befangenheit der Richterin ist damals abgewiesen worden. Das war aber noch bevor ihr Ehemann zu dieser Strafe verurteilt worden ist. Mhm. Und auch gegen diese Abweisung kann man ja sozusagen noch mal in Berufung gehen. Also die Befangenheit wird sicher ein großes Thema sein. Und da muss man sagen, das ist, glaube ich, ein generelles Thema in der Justiz. Mit solchen Verfahrensdauern ruiniert man einfach das Leben von Menschen, ohne dass man sie verurteilt, weil man ruiniert sie finanziell. Es gibt keinen entsprechenden Kostenersatz. Das Ganze ist eigentlich für einen normal verdienenden Menschen nicht zu finanzieren. Und das Ganze, diese Verfahrensdauern sind so lange, dass man damit eigentlich jedem Menschen das Leben raubt. Und ich finde, das ist schon ein Zustand, der ja auch jeden treffen kann. Es sind ja nicht nur so prominente Beispiele wie Karl-Heinz Grasser, es gibt ja einige andere auch, sich schon mal überlegen, ob man der Justiz eine solche Macht gibt, dass man Menschen eigentlich, ohne sie zu verurteilen, die Existenzgrundlage, und das tut man ja mit diesen Verfahrenskosten, die Existenzgrundlage, entziehen.
Die Generalprokuratur hat damit argumentiert, dass sie sagt, das soll im Wesentlichen im Kern so beibehalten werden. Gerald Groß, jetzt liegt dieses Verfahren schon sehr, sehr lange zurück. Der Schuldspruch, ja, das Verfahren sehr lang und der Schuldspruch schon fast wieder ein halbes Jahrzehnt. Das war am 4. Dezember oder Dezember 2020. Wie ist denn das zu erklären, dass man dann so lange warten muss, bis dann wirklich der Instanzenzug durchlaufen ist?
Ich gebe dir da, Eva, vollkommen recht. Erstens, 2/3, wenn nicht sogar 80% der Menschen in Österreich wissen gar nicht einmal mehr, wer der Herr Grasser war. Also der war vor mehr als 20 Jahren einmal Finanzminister, dann der ÖVP im Übrigen. Und zuerst der FPÖ.
FPÖ, ja.
Ja, und dann der ÖVP. Ja. Also ein gefallenes Kind war er erst, wie er bei der ÖVP angedockt hat. Also wie er noch bei der FPÖ war, hat es keine Vorwürfe gegeben, aber sei es drum. Ist so. So. Hm? Naja, ist so. Ich kann es da nicht ersparen. Es ist leider so. So, aber nein.
Bis zur nächsten Sendung werde ich mir das ganz genau anschauen.
20 Jahre Verfahrensdauer, Millionen von Verfahrenskosten für die Angeklagten.
Boah. Nein, also wirklich verrückt.
Also mittlerweile sind die Verfahrenskosten wahrscheinlich höher als der Schaden, der ihnen unterstellt wurde. Und das ist schon eine Situation, wo ich sage, das ist eines Rechtsstaates innerhalb der Europäischen Union unwürdig. Ich möchte jetzt nicht darüber entscheiden, ob der Karl-Heinz Grasser schuldig oder unschuldig ist. Das werden wirklich ein Gericht entscheiden. Meine Prognose ist relativ einfach. Wenn die Generalprokuratur die Einsprüche abweist, kannst du mehr oder weniger davon ausgehen, dass das der OGH auch tun wird. Das heißt, ja, es...
Naja, dann hätte er aber keine Verhandlungstage angesetzt. Also hätte der OGH hätte das ja auch abweisen können, ohne überhaupt
Verhandlungstage auszuschreiben. Die Einsprüche waren, glaube ich, so umfassend.
Die waren extrem umfassend.
Ja. So.
Aber beide, es waren sowohl von der Seite als auch von der Seite.
So. Also das kann durchaus sein, was da Super-GAU wäre, wäre zurück wieder in die erste Instanz.
Naja, oder auch nicht, ja, weil wenn du dann eine Richterin hast, die vielleicht...
Einen Freispruch wird es nicht geben, Eva, das ist erledigt. Ich bin ja der Meinung, der Karl-Heinz hat ja eh schon genug gelitten.
Ja, dem sein Leben ist einfach ruiniert.
Ich würde allein seine Ehejahre schon einmal als Strafjahre anrechnen. Dann kommt er frei aus. Na wirklich, Gnade, muss man für ihn fordern, Gnade. Ich meine, der arme Huckert mit seiner herrlichen Hermes-Badehosen seit 20 Jahren auf Capri. Da hör mal auf, der ist ein armer Hund im Wald. Die Insel so klein, da hält das genau nur zwei Tage aus. Dann den ganzen Tag eine Ehefrau, die über die Piazzetta schreit, Hals, Hals, Hals. Der hat es wirklich jetzt nicht einfach. Nein, wirklich, wirklich, da tut er mal leid.
Kristallgeschenke verteilen sie
vielleicht
nicht
sogar,
so.
Vielleicht ist er Hoft der Therapieort für ihn, dass er mal 4 Jahre Ruhe hat. Aber ich wünsche es niemandem.
Aber muss man nicht gleichzeitig sagen, obwohl natürlich die Rechte von Angeklagten und auch Verurteilten zu wahr sind und auch Karl-Heinz Grasser im Besonderen, dass es nicht seine Anwälte waren, die das Ganze natürlich auch dementsprechend lang hinausgezögert haben, bis überhaupt zu einer Anklage gekommen ist, was natürlich deren gutes Recht ist?
Naja, natürlich gibt es auch Beschuldigtenrechte in einem solchen Verfahren und die werden dann ausgenutzt und natürlich führt auch das zu einer längeren Verfahrensdauer. Aber ich glaube, es wäre rechtsstaatlich extrem gefährlich, wenn man jetzt auch noch versuchen würde, diese Rechte der Beschuldigten zu beschneiden. Weil was ist das Problem bei solchen Verfahren, dass die einfach inhaltlich so schwierig aufzuarbeiten sind, dass das relativ lange dauert und natürlich schon, dass die Staatsanwaltschaft diese Dinge schon auch sehr lange liegen lässt und damit natürlich auch noch mehr Kosten produziert. Und insofern gebe ich dem Gerald schon recht mit einem Freispruch, dass es endet, ist wirklich schwierig, weil sich ja die Justiz, und das ist ja auch das Problem dieser langen Verfahren, irgendwann kann sich die Justiz ja diese Blamage nicht mehr
antun.
Und du kannst ja niemanden, also du kannst schon, aber 20 Jahre Strafverfolgung und dann ein Freispruch, das ist ja unfassbar peinlich für alle. Also das wird ja immer wahrscheinlicher, dass du verurteilt wirst, je länger das dauert.
Er wird verurteilt, vielleicht nicht am Ende, werden es nicht die 8 Jahre bleiben, sondern vielleicht wird man es reduzieren auf 6, aber ich gehe davon aus, dass es eine Verurteilung gibt, die eine unbedingte ist und wo er ohne Fußfessel in der Justizvollzugsanstalt für 2-3 Jahre muss.
Bleiben wir jetzt ganz zum Schluss und machen wir einen radikalen Themenwechsel. Einer, der auch immer wieder die Gerichte beschäftigt.
Aber dann hört er wenigstens den ganzen Tag. Es war ja nicht Heinz, Entschuldigung, ich habe es ja anders gehört. Ich habe mir gerade eingefallen. Schatzi! Schatzi! Stell dir das vor, du sitzt Ostern vor 3 Jahren in Capri, 2 Tage lang. Fragst dich, was du tust. Im Wald ist Neapel ja viel lässiger. Aber sitzt du dort, pfeifst dir deine Negroni rein und schaust durch die und plötzlich hörst du im Lupenrein am Deutsch, Schatzi, Schatzi.
Ich weiß, was du gemacht hast. Du hast einen zweiten Negroni bestellt und noch einen dritten.
Darf ich dir Folgendes sagen? Ich habe 5 Negroni getrunken und beim 6. hatte ich dann einen Filmriss und dann konnte ich vergessen. Heute ist es mal wieder eingefallen.
Du Armer. Ein Ohrwurm der ganz schlimmen Sorte, der sich da eingebrannt hat. Kommen wir zum Schluss noch in den letzten Minuten. Blicken wir in die USA. Donald Trump, Putin, Zelensky. Auch da gibt es immer wieder Neues zu vermelden. Wie wird es denn da weitergehen in dieser Causa?
Also ich finde es großartig. Seit drei, vier Wochen kümmert sich endlich einmal ein Staats- und Regierungschef, in dem Fall in Personalunion Donald Trump, um den Frieden. In Europa hat es ja nur Viktor Orban sich darum bemüht. Allen anderen ist es wurscht. Die Europäische Union will 800 Milliarden Euro, die unfassbare Summe von 800 Milliarden, sich aufrüsten. Das würde für Österreich bedeuten, wahrscheinlich in Relation 30, 40 Milliarden, die wir dazu beitragen. Die haben wir nicht einmal. Also was
dort, ja, wir können Schulden
irrelevant. Ja, natürlich, wir können alle Schulden. Es ist ja alles schon Schulden. Wir sind, diese Republik besteht ja nur mehr aus Schulden. Wir sind ja Griechenland 2.0, dank der Wirtschaftskompetenz. Wie gesagt, Benko, Bierer, Balmers.
Die waren jetzt
Die ÖVP ist eine echte Wirtschaftspartei. Nur eins sage ich da. Aber wenn noch einmal einer, ein Schwarzer, in meiner Gegenwart den Bruno Kreisky wegen seinen Schulden kritisiert, dann geh durch die Decken. Dann wäre er zum Mörder. Ich sag's noch bei der Gelegenheit. Ja?
Dann müssen wir ihn ersetzen.
Der Bruno Kreisky war gegen die österreichische Volkspartei ein Sparefroh. Das war ein Sparefroh. Das war wie Sumsi, das Sparschwein. Ja, die Biene. Sumsi, die Sparbiene. Ja. So, also, jetzt Folgendes. Jetzt haben wir den Donald Trump, um zurückzukommen. Und ich hoffe, er bedient in Wahrheit mit seiner Aggression und mit seiner Erratik beide gleichermaßen, sowohl Zelensky als auch Putin. Und ich hoffe, dass es zu einem Waffenstillstand kommt und in weiterer Folge zu einem Frieden. Ich erkenne die Skepsis der Russen auch an, also sowohl der Ukrainer. Die Ukrainer sagen, wir wollen kein Land verlieren. Und die Russen, die sagen, ja, wir wollen aber keinen Waffenstillstand, dass sie die Ukraine wieder aufrüsten. Aber ich glaube, Donald Trump wird Biden erklären, ihr müsst einen Frieden machen, sonst scheppert's.
Wovon gehen Sie aus? Werden wir einen Frieden erleben oder wird Europa aufgerüstet?
Man muss sagen, er ist ja so erratisch. Ja, das
Trump
ja kaum,
oder Groß?
Groß ist nicht erratisch. Der ist durchaus stringent in seiner Logik. Der Logik muss man nicht immer folgen können, aber es ist stringent im Wahnsinn. Vielleicht kann man es mal so sagen.
Nett immer heute.
Wieso? Und das Zweite, wieso? Nett. Wieso? Es ist, und es ist sehr eindrücklich und unterhaltsam, das muss ich schon dazu sagen. Nein, aber Donald Trump ist ja wirklich sehr erratisch und dieses erratisches Verhalten fördert natürlich immer Verunsicherung und das schwächt dann meistens auch sozusagen die verschiedenen Blöcke und führt dazu, dass sie ein bisschen kompromissbereiter sind. Man hat fast den Eindruck, dass genau das seine Taktik ist zurzeit. Ich denke schon, dass man da einen Waffenstillstand, dass er das hinbekommen wird, weil einfach beide auch ein bisschen Angst haben, weil man schwer abschätzen kann, was macht der Mann einfach als nächstes. Die Russen werden natürlich Gebietsansprüche stellen, werden wahrscheinlich da auch irgendwie was bekommen. Und die Ukraine wird versuchen, entsprechende Sicherheitsgarantien für sich auszuverhandeln. Und am Ende, denke ich, wird in einem relativ absehbaren Zeitraum dort zu einem Frieden kommen, was ja auch für alle, glaube ich, Sinn macht und vor allem sehr viele Menschenleben.
Glauben Sie, wenn wir früher einen Krieg erleben oder eine Marsreise mit Elon Musk möglich sein?
Ist er nicht wieder explodiert, der Elon Musk?
Man explodiert er nicht.
Ich hoffe, dass wir wirklich einen Frieden erleben. Mhm. Das in der Ukraine, das geht nicht gut aus, das ist eine latente Gefahr für den Weltfrieden darüber hinaus. Es ist eine latente Gefahr, dass irgendein dritten Weltkrieg vom Zaun bricht. Das ist eine klaffende Wunde und die gehört geschlossen. Und nachdem die europäischen Eliten nicht dazu in der Lage sind, das zu tun, muss es heute der Herr Donald Trump tun. Ich wünsche ihm wirklich Gottes Segen und alles Glück dabei. Wenn es ihm gelingt, hat er mehr Friedensnobelpreis verdient als Barack Obama und alle US-Präsidenten bisher zusammen, wenn es ihm wirklich gelingt. Ich glaube aber, es ist möglich, weil er ist ein Dealer und er dealt jetzt einen Frieden ab. Und wenn er morgen wirklich mit Putin telefoniert und es quasi zu einem ersten Kontakt wieder kommt zwischen einem US-Präsidenten und einem russischen Präsidenten nach 3 Jahren, dann ist das einmal ein gutes Zeichen. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, dass die Europäische Union ihre Botschafter aus Moskau gezogen hat. Dafür sind ja Botschafter da, um die Gesprächskanäle offen zu halten. Sondern dass man so auf stur geschalten hat. Auch Österreich war da mit vorn dabei. Das ist geistesgestört. Die Diplomatie ist ja dazu da, dann zu sprechen, wenn Kriegsherren nicht mehr sprechen können. Europa hat sich wirklich nicht mit rumbekleckert bei dieser Geschichte.
Ja, und jetzt auch diese Parallel, mehr oder weniger, diese Aufrüstung kann man schon diskutieren. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich Europa tatsächlich wehrhaft macht, weil es gibt jetzt nicht nur Putin als Bedrohung, es gibt den IS als Bedrohung, falls er wieder erstarken sollte. Es gibt zahlreiche islamistische Bewegungen und auch Terrororganisationen, vor denen man sich schon schützen sollte. Aber sich aufzurüsten im Hinblick auf die Ukraine, glaube ich, macht relativ wenig Sinn. Und da eine parallele Verhandlung zu starten, hätte man viel früher machen können oder müssen, dann hätte man vielleicht auch die USA da mitnehmen können. Jetzt scheint es relativ spät zu sein, sich da etwas auszumachen auch entsprechend.
Absolut. Bei uns ist es auch schon spät. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Eva Schütz, wir sagen vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Auch danke, an danke. Gerald Gross. Wir schließen unsere Boxhalle nach 3 Runden für heute Abend. Sagen gute Nacht und nach einer kurzen Werbepause geht es bei uns spannend weiter.